finde es schön zu sehen, dass wir eine lebhafte Gemeinde sind, zumindest wenn wir Kinderlieder singen. Sehr schön, das zu sehen. Zeigt mir noch alle irgendwo Kinder in uns tief drin, der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Auf jeden Fall starten wir heute in eine Predigtreihe, die über die nächsten 5 Wochen gehen wird. Das ist eine Predigtreihe über den 1. Thessalonicher Brief. Deswegen geht es hier auch 5 Wochen, weil der Thessalonicher Brief hat 5 Kapitel. Das ergibt irgendwo Sinn. Deswegen, nächsten 5 Wochen geht es um den 1. Thessalonicher Brief. Und heute geht es konkret um das 1. Kapitel, der Start. Und der Thessalonicher Brief ist einer der Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und wie in so vielen Briefen haben wir eine sehr ähnliche Konstellation. Paulus reiste durch die Weltgeschichte, kam nach Thessaloniki, glaube ich. Und hat dort auf jeden Fall von Jesus erzählt, hat gepredigt in der Synagoge, auf den Straßen. Und Leute haben Gott kennengelernt, haben sich für ihn entschieden, haben eine Beziehung mit ihm gestartet. Und dann sind ganz viele Sachen passiert. Und in manchen Städten lief das Ganze recht gut und in anderen Städten, wie in Thessaloniki, lief es nicht ganz so gut. Da gab es so eine Gruppierung von Juden, die waren nicht so ganz damit zufrieden, dass Paulus da so viel von Jesus erzählt hat, weil einige Juden angefangen haben, Jesus nachzufolgen und sich deswegen nicht mehr in die jüdische Gemeinschaft investiert haben. Da haben natürlich dann auch Finanzen gefehlt, da haben dann einfach Manpower gefehlt und es war einfach nicht gut für die. Und daraufhin haben sie einen Aufstand angezettelt, woraufhin dann Paulus letztlich angeklagt worden ist. Ihm wurden Sachen vorgeworfen, wie dass er gegen den Kaiser predigt und dafür sorgt, dass die Leute sich vom Kaiser abwenden und so weiter. Und dann wollte man Paulus fassen und ins Gefängnis werfen oder aus der Stadt herausjagen, heraustreiben. Nur das Problem ist, man hat Paulus nicht gefunden. Man hat nur den Gemeindevorsteher gefunden, bei dem Paulus gewohnt hat und hat dann den irgendwie befragt und versucht irgendwie herauszufinden, wo Paulus ist. Und in der Zeit haben natürlich die Freunde von Paulus erfahren, dass man ihn sucht. Und er ist durch die Hintertür aus der Stadt schnell raus entwichen und weitergereist. Ging dann weiter in die nächste Stadt, da wurde er auch ziemlich schnell wieder rausgeschmissen, weil er gepredigt hat. Und reist dann weiter so durch ganz Griechenland. Und nach ein paar Monaten sehnt es ihn zu wissen, wie es seinen Freunden, seinen Leuten, denen er von Jesus erzählt hat, die sich für Jesus entschieden haben während seiner Zeit in Thessaloniki, wie es denen jetzt nun geht. Und was macht er? Er nimmt einen seiner Freunde und sagt, hey, geh zurück nach Thessaloniki, informiere dich bei den Leuten, wie es denen geht. Gibt es da überhaupt noch die Gemeinde oder ist sie jetzt komplett auseinandergebrochen? Und wie geht's denen? Was machen die so? Brauchen die irgendwas? Kann ich denen irgendwie helfen? Er hat also ein richtiges Anliegen, einfach zu wissen, wie es diesen Menschen dort geht. Und nach ein paar Wochen kommt dann der Botschafter zurück und berichtet Paulus davon, wie es mit den Christen dort aussieht. Und es ist ein guter Bericht. Es ist ein sehr positiver Bericht von den Christen in Thessaloniki. Wie sehr sie an Jesus dran geblieben sind. Wie sie, obwohl sie Schwierigkeiten hatten, trotzdem weiter nach vorne gegangen sind. Weiter Jesus gefolgt sind. Weiter versucht haben, Gutes zu tun und ihren Glauben zu leben und sich nicht haben kleinkriegen lassen durch die Herausforderungen und die Probleme, die sie damals hatten. Und daraufhin schreibt Paulus diesen 1. Thessalonicher Brief, den wir jetzt hier haben. Und es ist also ein Brief und ein Schreiben aus Erleichterung, aus Freude. Er freut sich richtig über das, was passiert in Thessaloniki. Und das Kernthema vom 1. Thessalonicher Brief ist also, was läuft gut in der Gemeinde und was läuft nicht so gut? Was sind Sachen, wo Paulus sagt, ja, das macht ihr super, macht weiter so, bleibt da dran. Und was sind Sachen, wo er vielleicht denkt, okay, von dem, was ich gehört habe, achtet da vielleicht mal drauf, dass ihr da nicht irgendwie zu sehr in eine Richtung oder die andere Richtung kommt oder auch gut miteinander umgeht. Und davon dürfen wir uns heute inspirieren lassen. Und es ist natürlich die Gefahr da, dass wir sagen, oh, das ist vielleicht ein Druck. Wir denken so, okay, wenn wir das lesen, dann muss eine Gemeinde so sein. Das ist so das perfekte Bild von Gemeinde und nur so läuft es richtig und nur so ist es richtig. Und der Punkt ist aber erstens, dass wir erst am Ende von diesen 5 Predigten ein ungefähr genaues Bild haben, von was Paulus da wichtig war. Und auf der anderen Seite vielleicht in dem Brief auch nicht alles Wichtige vorkommt, sondern es auch noch darüber hinaus andere Sachen vielleicht gibt. Und auf der anderen Seite ist es auch manchmal gut, sich zu hinterfragen, einfach mal zu schauen, wo stehen wir, wo stehe ich in den Sachen? Und einfach mal zu überlegen, okay, vielleicht muss ich da was mal ein bisschen nachkorrigieren oder vielleicht habe ich da zu sehr einen Fokus auf der einen Sache und nicht genügend auf der anderen Sache oder vielleicht gibt es einfach mehr Sachen, die mir bisher nicht so bewusst waren. Und zum Anfang dieser Predigtreihe und dieser Predigt möchte ich dir eine Frage stellen. Und vielleicht ist sie ein bisschen provokativ, aber ich glaube, sie ist gut. Und die Frage lautet, Möchtest du Teil einer vorbildlichen Gemeinde sein? Willst du Teil einer vorbildlichen Gemeinde sein? Dieses Wort vorbildlich ist ganz bewusst gewählt, weil es kommt gleich in dem Text vor, den wir lesen werden. Und vielleicht denkst du so, ja klar, natürlich, wenn ich Teil einer Gemeinde bin, dann soll die Gemeinde natürlich auch gut sein. Dann soll sie vorbildlich sein. Dann soll es natürlich eine Gemeinde sein, in der ich gerne hingehe. Das ist mir enorm wichtig, weil ich denke, wenn sie nicht vorbildlich ist, was ist sie denn dann? Dann läuft irgendwas falsch und dann muss man ja schauen, dass es besser läuft. Vielleicht denkst du aber auch komplett anders. Du denkst so, nein, auf keinen Fall, wir sind alle Sünder, wir sind alle Menschen, da läuft immer irgendwas falsch. Das kann nicht vorbildlich sein, das kann nicht gut sein. Das soll man gar nicht anstreben. Das ist gar nicht wert, das ist einfach nur Druck aufbauend und herausfordernd. Vielleicht denkst du aber auch einfach, schauen wir mal. Erzähl mal mehr davon und dann kann ich mich entscheiden, wie ich dazu stehe, ob ich es gut finde oder nicht. Und ich glaube, wie auch immer du dazu stehst, ich glaube, wichtig ist der Punkt, dass es vielleicht gar nicht mal so sehr darum geht, was wir tun, sondern vielleicht vielmehr, wie sehr wir uns von Gott einfach gebrauchen lassen. Wie sehr wir uns öffnen und sagen, Gott, was hast du vor, was möchtest du tun? Und einfach sagen, Gott, okay, wenn du das tun möchtest, dann mache ich das gerne. Und wir gehen jetzt rein in 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, ab Vers 2. Den ersten Vers habe ich rausgelassen, weil da grüßt Paulus einfach nur. Und es ist jetzt nicht so spannend, deswegen fangen wir an. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, ab Vers 2 bis Vers 10, also den Rest vom Kapitel. Und dort steht, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und an die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht alleine, nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euren Willen unter euch auftraten. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir es nicht mehr nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. In Vers 2 lesen wir, dass Paulus in der Haltung vom Gebet ist, also er denkt an die Thessaloniker, an dem, was er gehört hat, an den Bericht, den er von dem Botschafter, den er hingeschickt hat, zurückbekommen hat, betet über die Gemeinde und schreibt letztlich, was er betet, was ihm wichtig ist, was seine Gedanken, was er gehört hat, über die Gemeinde nieder. Und dabei kommen drei Themen, oder ich habe mal drei Themen gruppiert, die hier angesprochen werden. Und das erste Thema habe ich mal genannt, Jesus sichtbar nachfolgen. Es kommen in Versen 3 und Vers 9 und 10 vor. Und Vers 3 lesen wir davon, dass Paulus gedenkt an das Werk des Glaubens, an die Bemühungen der Liebe und an das Ausharren in der Hoffnung. Und beim Werk des Glaubens, da ist gedacht an etwas, was die Thessalonicher, so rum wahrscheinlich, für Gott getan haben. Also nicht an das Werk, das Gott für sie getan hat, sondern das, was sie wiederum für Gott tun aufgrund des Glaubens. Eventuell ist hier an Evangelisation gedacht, an von Menschen von Jesus zu erzählen, wie es danach im Vers 8 auch kommt. Und dann die Bemühung der Liebe. Das ist auch etwas, was Menschen für Gott tun. Es ist etwas, was man für Gott tut, vielleicht für die Leute in der Gemeinde, im Umgang miteinander, aber auch für Leute, die noch nicht Teil der Gemeinde sind, für Leute von außerhalb. Bemühungen oder Bemühung der Liebe. Und das dritte Wort, das wir haben, ist ja Ausharren in der Hoffnung. Ausharren der Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Das war natürlich für die Menschen damals besonders wichtig, weil sie eingeengt waren, weil sie herausgefordert waren durch die Umstände und deswegen darauf gehofft haben, eines Tages, dass das Leid ein Ende hat und sie bei Gott sind. Und wir sehen hier eine Dreierkonstellation zwischen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und für die, die sich jetzt ein bisschen auskennen in der Bibel, die wissen, diese Dreierkonstellation, die gibt es auch an ein paar anderen Stellen. Unter anderem im 1. Korinther 13. Dort lesen wir in einer anderen Reihenfolge im letzten Vers, dass am Ende bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Das heißt, es ist eine Dreierkonstellation, die uns bekannt ist in der Bibel. Wie so oft ist es eine Dreierkonstellation. Und was es zeigt, ist, dass es nicht konkret um einzelne Taten geht, die hier Paulus vor Augen hat. Also dass Paulus genauso denkt, okay, er hat genau das getan, das war gut, und genau das getan, das war gut, und genau das getan, das war gut, sondern er gedenkt einfach allgemein an etwas, was die Thessaloniki gemacht haben, nämlich ihrem Glauben Ausdruck verliehen. Sie haben sichtbar werden lassen, woran sie geglaubt haben. Und so lesen wir auch im Vers 9 und 10, dass sie sich von Götzen abgewandt haben. Dass sie angefangen haben, Gott zu dienen, wie ein Sklave seinem Herrn dient. Und dass sie auf Jesus, auf den Sohn Gottes, warten. Auch das sind letztlich drei Sachen, die konkret in der damaligen Kultur verankert waren. Viele Menschen hatten so kleine Götzen bei sich am Fenster stehen, wie wir es vielleicht von bestimmten Kulturen wie den Buddhismus heute kennen. Und die haben sie Götzen genommen, haben sie weggeschmissen, haben sie rausgeschmissen und haben angefangen, an der Stelle Gott zu dienen. Das sind konkrete Sachen, die die Menschen damals hatten. Und doch ist es wieder nur eine allgemeine Beschreibung. Es ist keine genaue Sache, was die jetzt gemacht haben oder nicht. Es ist vielleicht sogar ein Zitat, das Paulus hier übernimmt von woanders. Und wir sehen wieder eine Dreierkonstellation zwischen sich abwenden, sich zuwenden und hoffen. Und auch hier ist das, was Paulus vor Augen hat, was im Fokus steht, ist die Lebensveränderung der einzelnen Menschen. Paulus greift es wieder auf. Und das heißt, wir sehen hier am Anfang, dass eine vorbildliche Gemeinde, von dem, was Paulus hier schreibt, eine Gemeinde ist, die sichtbar Jesus nachfolgt. In der Nachfolge sichtbar wird, weil etwas passiert, weil man merkt, okay, da haben sich Menschen für Jesus entschieden, die haben eine Beziehung mit Jesus gestartet und es hat was verändert in ihrem Wesen. Es wird sichtbar, ich würde vielleicht sogar provokativ sagen, es wird messbar. Man kann es sehen, man kann es wahrnehmen, man kann es irgendwo spüren, es ist da. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Glauben durch Verkündigung in Wort und in Kraft. Vers 4 schreibt Paulus, dass er weiß um die Erwählung, die den Menschen widerfahren ist in Thessaloniki. Und er weiß darum, weil seine Verkündigung geschah in Wort, aber nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Erwählung oder Auserwählung ist erstmal etwas Passives für den Menschen. Das heißt, es ist etwas, wo Gott handelt. Gott macht sich auf den Weg und möchte uns Menschen begegnen. Das ist auch das, was wir durch die Erinnerung an den Tod Jesu immer wieder neu uns bewusst machen. Dass Gott uns sucht. Dass Gott jeden Einzelnen von uns lieb hat. Und Gott jeden Einzelnen von uns ihm wichtig ist, wie Jörg es auch davor gebetet hat. Dass wir dankbar sind für diesen Gott, der uns sucht, obwohl wir noch Sünder waren, obwohl wir uns von ihm vielleicht abgewandt haben, uns sucht. Mir kommt es so vor, wie bei so einer Auswahl von so einer Mannschaft. Ich habe oft Fußball gespielt auf dem Bolzplatz und da gab es dann am Ende so zwei Captain und die durften dann Mannschaften wählen und dann stand der eine da und hat gesagt, ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den. Und genauso stelle ich mir das vor, Gott sagt und kommt und sagt, hey, ich möchte dir begegnen. Obwohl du nichts dafür kannst, obwohl du dafür nichts getan hast, ich möchte dir einfach begegnen, weil ich dich lieb habe. Und Paulus weiß das, weil er in dem Moment, als er von Jesus erzählt hat, gemerkt hat, es passiert was. Er hat gemerkt, es sind nicht nur Worte, sondern da passiert etwas mit Kraft. Also etwas irgendwo Sichtbares, etwas Erfahrbares. Und dann kommt der Heilige Geist auch noch in dem Moment. Was offensichtlich auch etwas ist, was er irgendwie sehen konnte, sonst könnte es ja nicht schreiben. Und zum Letzt auch wieder in der Gewissheit. In der Gewissheit, dass etwas passiert. Was sich wiederum basiert auf etwas, was er gesehen hat, aber auch etwas, was er vielleicht gefühlt hat, was er gemerkt hat. Auch dort haben wir eine Dreierkonstellation, die zeigt, in dem Moment der Verkündigung ist etwas passiert. Und es ist der Punkt, Gott handelt. Und wenn er kommt und uns begegnet, dann wird es sichtbar. Dann passiert etwas. Die Verkündigung von Jesus ist nicht nur Worte, die gesprochen werden, sondern es sind Herzen, die verändert werden. Und der dritte Punkt, den wir hier haben, ist, dass die Thessaloniki, irgendwie versagt die Technik, aber dritter Punkt, von Jesus erzählen und Vorbild sein. In Vers 6 lesen wir davon, dass die Thessaloniki Vorbilder waren. Sie waren Vorbilder darin, dass sie das Wort, also Jesus, die Verkündigung, angenommen haben mit Freude trotz vieler Bedrängnissen. Trotz vieler Herausforderungen sind sie an Jesus dran geblieben und haben mit Freuden die Botschaft aufgenommen. Und das ist ein Vorbild geworden in einer ganzen Region, in fast ganz Griechenland. Sie haben geglaubt trotz Widerstände. Sie hatten Freude, obwohl es nicht immer leicht war. Konkret wissen wir, dass die Gemeinde in Thessaloniki verfolgt worden ist, dass die Leute kamen und sie ausgegrenzt haben, dass Leute kamen und ihnen das Leben schwer gemacht haben. Und obwohl wir vielleicht hier in Nagold nicht so dieselben Herausforderungen haben, dass irgendjemand kommt und jetzt versucht, uns daran zu hindern, Gottesdienst zu feiern oder der Bürgermeister hier vor der Tür steht und versucht, hier uns zu hindern, irgendwas zu machen. So erleben wir doch in anderen Punkten gewisse Herausforderungen, weil wir an Jesus festhalten. Ich höre immer wieder von meinen Jugendlichen, dass sie herausgefordert sind mit ihren Klassenkameraden, weil sie Freitagabend und Samstagabend nicht auf irgendwelchen Partys immer unterwegs sind. Und deswegen am Montag dann gefragt werden, wo warst du dieses Wochenende? Warum warst du nicht auf der Party? Und die dann sagen, ja, Freitagabend hatte ich halt Jugend, da konnte ich nicht. Und dann kommt gleich so, ja, okay, ja, du und dein Gott, du hast da nie Zeit und du grenzt dich da voll aus und das finden wir nicht gut. Oder dann gehen die Jugendlichen vielleicht früher von der Party, weil sie wissen, am Ende gehen vielleicht Sachen rum, die bei denen ich nicht teilhaben will. Und da heißt es auch am Montag, warum bist du so früh gegangen? Du hast den besten Part verpasst. Und natürlich fühlt man sich dann ausgegrenzt, ausgeschlossen und hat so das Gefühl, okay, es ist nicht immer leicht, Jesus nachzufolgen. Und trotzdem sehen wir, dass es ein Vorbild ist. Und wir erleben das auch bei meinen Jugendlichen, erlebe ich das auch immer wieder, wie sie dann erzählen, okay, neulich kam dann irgendjemand auf mich zu und hat gesagt, ich finde es so cool, dass du nicht bei allem dabei bist. Und ich wünschte auch, ich hätte diese Kraft, da manchmal Nein zu sagen, aber ich habe sie einfach nicht. Ein Vorbild ist jemand, der ein Beispiel lebt und eine Einladung ist, dem zu folgen. Ein Vorbild für Leute, die vielleicht nicht Jesus kennen, aber auch vielleicht ein Vorbild für Leute, die noch nicht so lange im Glauben sind und dort Hilfe brauchen. Ein Vorbild, den man nachahmen kann, an dem man sich orientieren kann. Und das ist das, was Jüngerschaft ausmacht. Etwas zu haben, wo andere Menschen sagen können, da kann ich aufschauen, dem kann ich folgen, diesem Vorbild kann ich nachahmen. Und ich glaube, ganz besonders sichtbar wird es, wenn wir Freude haben, trotz Herausforderungen. Und deswegen glaube ich, wie wir auf Leid reagieren, ist ein guter Indikator dabei, wie gut wir Vorbilder sein können. Und in Vers 8 lesen wir dann, dass das Wort des Herrn, also die Botschaft von Jesus, in der ganzen Region erschollen ist, also verkündigt worden ist und an jedem Ort der Glaube bekannt worden ist, sodass die Apostel es nicht mehr nötig haben, irgendwas zu sagen. Das stelle ich mir echt spannend vor. Paulus läuft in eine Stadt hinein, möchte dort von Jesus erzählen und auf einmal kommen irgendwelche Menschen und sagen, wir wissen schon alles Bescheid, wir haben gehört von den Christen in Thessaloniki, was die erlebt haben und wie sehr sie an Gott festgehalten haben und es hat uns so ermutigt, so gestärkt, du brauchst uns da gar nicht so viel sagen, wir wissen schon Bescheid. Das muss so wirklich begeisternd gewesen sein für Paulus, zu hören, was die anderen machen, das hat so eine Auswirkung, ich brauche gar nicht mehr so viel machen. Und es finde ich so spannend zu hören, dass erst der Lebensstil der Thessaloniki so einen Einfluss gehabt hat, bevor die Worte kamen. Und dadurch hatten sie Einfluss, der weit über ihre Stadt hinaus gegangen ist. Der in der ganzen Region, in ganz Griechenland bekannt wurde. Und ich möchte vielleicht diese Frage stellen. Was kannst du tun, damit Menschen um dich herum Gott erkennen? Damit sie wissen, es gibt einen Gott. Wo kannst du ganz praktisch in deinem Umfeld als Vorbild leben? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist tatsächlich der Umgang mit Leid. Und bei Leid, da denken wir immer gleich so an Tod oder an Herausforderungen, Schicksalsschläge oder irgendwas Großes. Ich glaube, es fängt viel kleiner an. Ich glaube, es kann am Freitagnachmittag am Kopierer anfangen. Stell dir vor, du stehst Freitagnachmittag am Kopierer, der Chef hat euch gerade noch dir und deinem Kollegen einen Auftrag gegeben, der heute noch erledigt werden muss und ihr steht beide vor dem Kopierer und müsst noch was kopieren und der Kopierer ist seit 2 Wochen kaputt. Und was passiert dann? Dein Kollege sagt gleich, dieser Chef, der ist jetzt schon in Feierabend gegangen, hat uns jetzt was aufgedrückt für dieses Wochenende, wir wollen auch nach Hause, zu unserer Familie, können aber nicht. Und dieser blöde Chef hat jetzt seit 2 Wochen immer noch nicht geschafft, diesen Kopierer zu reparieren. Was ist verkehrt mit dem? Und dann ist die Frage, wie reagierst du? Sagst du, oh ja, das stimmt, voll blöd, ich würde auch lieber jetzt nach Hause gehen, voll blöd, was der Chef macht. Oder sagst du, okay, ja, es ist nicht so cool, ich will auch gerne lieber zu Hause sein, aber lass uns vielleicht mal eine Lösung suchen. Und lass uns vielleicht mal auch die andere Perspektive sehen, dass der Chef einfach in den letzten 2 Wochen viel zu tun hatte und vielleicht nicht diese Zeit hatte. Oder vielleicht hat er andere Gründe gehabt, warum es jetzt noch nicht geklappt hat. Oder vielleicht sollen wir ihm anbieten, dass wir einfach uns darum kümmern und jemanden anzurufen, damit der Kopierer repariert wird. Ich glaube, es fängt schon in diesen kleinen Sachen am Freitagnachmittag am Kopierer an, wie wir auf Herausforderungen reagieren. Was heißt es jetzt praktisch? Was können wir tun? Ich möchte uns ermutigen, Jesus nachzufolgen, sichtbar werden zu lassen, dass wir Jesus nachfolgen und als Vorbilder leben. Und ich glaube, ganz wichtig dabei ist immer wieder neu Gott zu begegnen. Weil wir können es natürlich ausprobieren aus eigener Kraft, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir aus Gottes Kraft Sachen tun. Ich habe neulich von jemandem mitbekommen, dass er gemerkt hat, seine Beziehung zu Gott ist nicht mehr so intensiv, wie er sich das gerne gewünscht hätte. Und er hat nicht mehr so die intensive Beziehung gehabt und er hat auch gemerkt, es wirkt sich praktisch daran aus, dass er nicht mehr so die Leidenschaft, das Feuer hat und nicht mehr so aktiv ist, wie es mal gerne war und es ihm irgendwie gefehlt hat. Und dann hat er 2 Wochen später mir davon berichtet, dass er eine Begegnung mit Gott hatte. Dass Gott ihm begegnet ist durch eine Predigt und dass er auf einmal eine richtige Leidenschaft wieder neu verspürt hat. Und er sich von Sachen, die ihn beschäftigt haben, die ihn Zeit genommen haben, die nicht gut waren, auf einmal sich davon loslösen konnte und wirklich voller Leidenschaft Jesus nachfolgen konnte und richtig da wieder Lust hatte, für Gott was zu bewegen. Und nachdem diesen paar Tagen, wo man emotional manchmal so hoch ist, vergangen ist, konnte er trotzdem weitergehen, weil er gemerkt hat, okay, ich bin Gott begegnet und es hat was in mir verändert. Ich habe eine neue Kraft in mir. Ich versuche nicht mehr aus eigener Kraft irgendwie nicht mehr so viel Zeit vor Medien zu verbringen oder vor dem Fernseher, sondern ich merke, es ist eine andere Kraft in mir, die mich dazu befähigt, das zu tun. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn wir dann neu uns aufmachen, Gott zu begegnen, um neu von ihm Kraft zu bekommen, um Vorbilder zu sein. Und ich glaube auch, dass wenn wir trotz Herausforderungen an Gott festbleiben und obwohl wir nicht alles verstehen, die Hoffnung nicht verlieren, dass er es gut meint, dass es am Ende gut wird, das hat einen großen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Und zum allerletzt, glaube ich, können wir uns immer wieder neu an das erinnern und immer wieder neue Kraft schöpfen aus unserer Wählung und aus unserer Beziehung zu Gott. Daraus, dass wir wissen, Gott liebt uns. Und es ist auch das, was wir konkret gleich im Abendmahl machen wollen. Wir nehmen das Abendmahl genau aus dem Grund ein, indem wir uns an das erinnern, was Jesus für jeden Einzelnen von uns getan hat. Und daraus sagen wir immer wieder neu, okay Gott, wir danken dir daraus dafür. Okay Gott, wir schöpfen da neue Kraft, weil wir uns immer wieder daran erinnern, du bist gut. Du meinst es gut mit uns. Du hast gute Pläne mit uns. Du lässt uns nicht im Stich. Du bist für uns und du gibst uns Kraft. Auch dort, wenn wir uns kraftlos fühlen. Du schenkst uns Stärke, wenn wir sie nicht haben. Du kümmerst dich um uns. Und vor allem denken wir daran, dass obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir uns von Gott abgewandt haben und obwohl jeder von uns irgendwelche Fehler gemacht hat, die uns von Gott trennen sollten, er den Weg zu uns gegangen ist, Jesus Mensch wurde, für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir mit Gott leben können. Und das wollen wir jetzt konkret im Abend mal feiern. Und unsere Männerband darf gerne nach vorne kommen. Wir wollen ein paar Lieder singen und in der Zeit dürft ihr gerne in Gruppen hier nach vorne kommen und ein Gruppenabendmahl feiern, indem ihr einfach das Brot nimmt und dafür dankt und es esst und dann den Traubensaft trinkt und euch an das erinnert, was Jesus für uns getan hat, dass er diesen Weg gegangen ist, seinen Körper für uns gegeben hat und sein Blut für uns vergossen worden ist zur Vergebung unserer Sünde.